Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast mit mir wieder, dem Ede. Und ich habe heute den Georg Böttcher zu Gast, der ja Insider ist, sage ich mal, von den America Unlimited A-Lixe, der ja auf jeden Fall ein paar Einblicke geben wird, warum mit dem Club es da nicht mehr so richtig weitergeht in der zweiten Liga. Das hat ja schon die Volleyballwelt so ein bisschen geschockt, dass da Zweitligisten sich abmelden. Ist so nicht so häufig der Fall. Erstligisten ist klar, da ist es teuer oder wesentlich teurer. Aber zweite Liga sollte doch eigentlich für viele Vereine machbar sein. So richtig ins Detail kann er da natürlich nicht gehen. Aber man hört schon so durch die Blume, woran es dann letztendlich gescheitert ist. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und warum ich ihn auch eingeladen habe, natürlich will ich da jeden Aspekt des Volleyballs hier mal repräsentieren. Mir ist klar, dass er jetzt da nicht so weltbekannt ist oder Deutschland bekannt. Aber wir wollen natürlich auch, oder ich will natürlich auch, dass andere Vereine von Fehlern lernen, von ja, anderen Vereinen, sage ich mal. Und das soll natürlich auch dazu beitragen, dass, wenn es nur ein Zweitligist ist, dem der Abstieg verhindert werden kann, wenn er hier die Folge gehört hat, dann ist da, glaube ich, schon viel erreicht. Deswegen ja, hoffe ich, dass du da vielleicht auch mit deinem ambitionierten Verein da ein bisschen was mitnimmst, daraus lernst. Ein paar spannende Ansätze hat der Georg da auf jeden Fall. Und würde sagen, viel Spaß mit dem Interview. Ja, hi und herzlich willkommen. Georg Böttcher ist heute zu Gast im Volleyball Insider Podcast. Georg, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Danke für deine Einladung, Ede.
Georg, magst du vielleicht mal dich vorstellen? Wer bist du eigentlich? Was hast du gemacht in deinen letzten Jahren? Was hast du mit dem Volleyballclub in A-Lixe zu tun? Gerne mal ein paar Insights raushauen.
Ja. Also ich bin in A-Lixe selber aufgewachsen, habe da meine komplette Jugend erstmal im Fußball verbracht, dann, was es halt so gab, dann wurde irgendwann mal eine Volleyballsparte für Kinder gegründet, also Jugendgruppe sozusagen mit gemischt Mädels und Jungs, alles, was aus dem Dorf da war. Und hab da dann weitestgehend so den Weg gemacht über zweite Herren, später in die erste Herren, zwischenzeitlich bei der Damen mittrainiert. Dann in der Jugend war ich so fast der Einzige in meinem Alter und zwei Kumpels waren noch dabei, also haben wir immer gemischt über mehrere Jahrgänge in meiner Altersklasse mitgespielt. Dann bin ich irgendwann mal in der Jugend erst nach Uetze, dann nach Nienburg und dann nach Lüneburg gewechselt und die ganze Zeit im Herrenbereich aber in A-Lixe geblieben und habe da dann von der Landesliga an, so jeden Schritt über Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, dann die Neugründung der dritten Liga mitgemacht und später dann eben den erstmaligen Aufstieg in die zweite Bundesliga begleitet. Hab dann nach 2 Jahren zweiter Bundesliga verbunden mit meinem eigenen Jobstart festgestellt, okay, zeitlich ist das so die knappeste Ressource, die man hat. Die Wochenenden sind eng, wenn man irgendwie die ganze Zeit im Bus unterwegs ist. Und habe dann für mich beschlossen, den Fokus dann eher auf den Job zu legen. Habe mich selbstständig gemacht nach dem Studium und habe dann den Sport eher trainingstechnisch begleitet, orgatechnisch ein bisschen im Hintergrund geguckt und jetzt zuletzt halt als Sponsor. Und genau. So mein Werdegang da. Letztes Jahr ein, zwei Mal dann die Spiele kommentiert für dein über den Livestream bei YouTube. Also überall da, wo man gebraucht wurde, quasi unterstützt.
Ja, spannend. A-Lixe hast du gesagt. Ich habe A-Lixe gesagt. Das ist die falsche Methode.
Kommt immer wieder vor.
Gut.
Kennt aber auch ansonsten kein Schwein. Also wir kamen ja sehr spät erst auf die Landkarte des Volleyballs, könnte man sagen.
Ja, kannst du mal die Ortschaft beschreiben? Wie groß ist das? Wie kennt da jeder jeden? Oder?
Ja, wenn nicht jeder jeden kennt. Also wir haben ungefähr, schätze ich mal, so 1800 Einwohner, wobei ungefähr 300 im Altenheim leben. Also ich nehme mal so an 1500 real. Und es ist ein ganz, ganz kleines Dorfclub, der in der Nähe von Lehrte ist. Lehrte kennt man vielleicht noch, wenn man auf der A2 von Berlin Richtung Hannover fährt. Das ist so die nächstgrößte Stadt und ansonsten in der Region Hannover. Das ist so das größere Einzugsgebiet. Ansonsten, was gibt es in A-Lixe? Es gibt einen Schützenverein, es gibt eine freiwillige Feuerwehr, es gibt so den Dorf mit Kaufmannsladen, eine Tankstelle und wie man sich so ein kleines Dorf vorstellt, plus eine kleine Grundschule mit Schulsporthalle.
Okay, das klingt fast wie mein Dorf. Das hat vielleicht noch ein paar Sachen mehr zu bieten, noch ein Aldi und ein Edeka. Weiß nicht, ob wir da mithalten können.
Ja, so groß ist es nicht. Nein, so groß ist es nicht.
Spannend. Wie kann denn so ein Ort es schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen? Kannst du das mal so ein bisschen aus deinen Erinnerungen da erzählen, wie ist das eigentlich möglich gewesen?
Also ich glaube, von dem Kern der jungen Spieler, die da gewesen sind, da sind ganz, ganz viele in Sporthallen groß geworden. Also ich habe meinen Großteil meiner Wochenenden mit meinen Eltern verbracht, die haben in Lehrte gespielt. Martin und Steffen Ahlborn, die Eltern haben in Alexe gespielt. Das heißt, man hat sich am Wochenende mal in irgendwelchen Geräteräumen beim Toben erwischt oder erwischen lassen und hat dann ja so schon immer den Kontakt zum Sport gehabt. Man war auf verschiedenen Turnieren mit, ist halt als kleiner Stöpsel immer mitgefahren. Und später war dann, wie gesagt, erstmal der Weg zum Fußball, dann der Weg zum Volleyball. Und beim Volleyball war es dann so, Steffen Ahlborn, der später auch unser Kapitän in einem Zweitligateam gewesen ist, war damals unser Jugendtrainer. Bedeutet, mein Bruder hat damit gespielt, Marc Prinzhorn, der war damals so die Initiative der Gründung, der gesagt, Papa, ich will auch Volleyball spielen. Und der Papa hat gesagt, ja, wenn du genug Jungs beisammen schaffst, dann ist er durch die Schule gerannt in der ersten, vierten Klasse, hat gesagt, hier, kommt mal alle mit, wir machen jetzt Volleyball. Dann sind wir da hingegangen. Und da war irgendwie so eine Jugendgruppe gegründet. Und später hat das dann vor allem Andreas Ahlborn weitergeführt. Andreas Ahlborn sicherlich regional, aber auch deutschlandweit so ein Name, wo ich sage, das ist Ehrenamt pur. Der ist einfach ein Macher, der setzt um und steht halt stundenlang in der Woche in der Halle und trainiert und hat einfach Bock drauf, Jugendliche zu trainieren. Und ja, das hat uns dann irgendwie auch weitergebracht. Und dann später Steffen Ahlborn als Trainer gehabt, der selber, glaube ich, damals in der Regionalliga in Uetze schon gespielt hat, so mit 16 bis 18 Jahren. Und ja, so sind wir schon immer in dieser Mannschaft groß geworden. Und dann ja, war der nächste Schritt für mich dann damals der Wechsel in die erste Herren, weil ich, wie gesagt, schon 3 Jahre weiter war als jetzt mein Bruder und der Rest des Teams. Und in der Saison, das muss gewesen sein, meine ich 2008, 2009 oder 2009, 2010, kam es dann dazu, dass wir einmal aufgestiegen sind in die Verbandsliga. Da hat die damalige Trainerin der ersten Herren die Mannschaft abgegeben an Harald Thiele. Und Harald Thiele ist so ein Typ, der ist halt auch Volleyball-Urgestein, hat selbst damals früher hochgespielt in Hannover und ist nach Alexe gezogen. Seine Frau hat dort gewohnt, seine Familie. Und er hat gesagt, ich engagiere mich. Und Harald ist auch jemand, der packt einfach an, der setzt um. Und ja, manchmal sehr emotional, lässt sich von nichts aufhalten, aber zieht eben auch mit. Und das war so der Impuls. Und dann haben wir in der Saison in der Verbandsliga, sind wir direkt wieder abgestiegen. Dann haben ein paar ältere Spieler das Team verlassen, wurden aufgefrischt mit jungen Spielern und haben dann so das erste Mal in dieser Kombination gespielt mit meinem Bruder, mit Michi, mit Marc und noch ein paar Älteren in der Durchmischung sozusagen. Und dann haben wir, muss ich überlegen, Verbandsliga gespielt. Genau, Verbandsliga. Und das war dann der Moment, da habe ich gerade beim NVV, also Niedersächsischen Volleyballverband, ein FSJ gemacht. Und wir haben damals in so labbrigen Wolltrikots gespielt, Baumwolltrikots. Also wo man so sagt als junger Spieler, oh, es gibt doch auch diesen schönen Irima-Stoff und so weiter und so fort. Kostet aber Geld, der Verein hat kein Geld, beziehungsweise im Verein lag der Fokus ganz klar auf der Sparte Fußball zu dem Zeitpunkt. Und Volleyball war so ein Beiläufer. Und dann habe ich die freie Zeit genutzt, die ich dann da beim FSJ hatte, habe das Branchenbuch aufgeschlagen und einfach Unternehmen in Lehrte angerufen und gesagt, hier, junge Volleyballtruppe, wir sind jetzt aufgestiegen. Wir hätten gerne neue Trainingsanzüge, wir bräuchten dafür halt x Euro, 1000 Euro, was weiß ich, was so ein Trainingssatz damals gekostet hat. Und da musste jeder Spieler noch 50 Euro selber dazu zahlen. Dann gab es halt einen neuen Satz Trikots, einen neuen Satz Trainingsanzüge. Und man war das erste Mal überhaupt mit so einem Sponsor ausgestattet und hatte so ein Erfolgserlebnis, dass das funktionieren kann. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann das Team in Lehrte, was auch schon recht gut gespielt hatte, auch in der Verbandsliga gespielt hatte, auch aufgelöst. Und dann kamen so ein, zwei Spieler zu uns nach Alex. Und ich glaube, das, was uns in Alex immer sehr, sehr gut gelungen ist, war es, neue Spieler ins Team zu integrieren, in die Gemeinschaft aufzunehmen. Ich meine, Volleyball ist eh ein Sport, wo eigentlich, wenn man irgendwo ist und zu einer Volleyballmannschaft kommt, wird man herzlich begrüßt und gut aufgenommen. Und das haben wir aber auch immer wieder mit neuen Spielern geschafft, die zu integrieren. Und dann gab es so eine Art Bierdeckelvertrag, nenne ich es mal. Martin Ahlborn, Steffen Ahlborn und Daniel Wichmann, die haben zu der Zeit in Braunschweig beim USC Braunschweig in der zweiten Liga gespielt. Mhm. Und die hatten Harald auf dem Bierdeckel in der Dorfkneipe unterschrieben, wenn ihr es schafft, in die Oberliga aufzusteigen, dann kommen wir zurück nach Alexe. Und zocken in Alexe bei unserem Heimatverein, wo wir halt herkommen. nach der Meisterschaft der Verbandsliga war das klar, die drei kommen, sodass wir dann in die Oberliga aufgestiegen sind und die dann auch gleich im Prinzip mit der Meisterschaft beendet haben. Und das war, wenn ich jetzt musste, ich musste gestern zur Recherche auch mal so ein bisschen zurückscrollen in unsere Historie. Und dafür eignet sich ja Facebook perfekt. Man kann einfach wirklich bis 2010 zum ersten Beitrag zurückscrollen. Das war so die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie auch mal digitale Medien nutzen. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur einen Spielbericht zu schreiben, sondern da muss irgendwie muss mehr kommen mit Fotos, Videos und so weiter und so fort. Also irgendwie das, was heute eine Eintracht Spontent macht, Videozusammenschnitte von Spielen, damals noch nur mit Untertiteln, ohne Kommentar. Das haben wir damals halt alles auch in Eigenregie aufgebaut und haben da irgendwie auch das ganze Dorf mitgezogen. Und die Meisterschaft in der Oberliga haben wir dann in Hannover gefeiert, beim GFL am Maschsee. Und das erste Mal war es dann da auch wirklich, dass da 100, 120 Zuschauer aus dem Dorf gekommen sind und eben unter anderem auch die Fußballer. Also, dass man als Volleyballteam wirklich wahrgenommen wurde und auch so wahrgenommen wurde, dass man gesagt hat, okay, das lohnt es sich zu fördern. Und dieser kleine Dorfverein steigt auf in die Regionalliga. Und das war so der erste Weg. Nebenbei habe ich selbst zusammen mit Martin ganz, ganz viel im Jugendbereich als Trainer gearbeitet, habe halt vor allem Mädchenmannschaften betreut, weil davon hatten wir, glaube ich, über alle Jahrgänge verstreut welche und die dann ja auch mit bis zu den deutschen Meisterschaften gebracht, wo wir als kleines Dorf halt immer so als die Gallier präsent waren, was sich dann auch ziemlich lang gehalten hat, weil man einfach so das Bild immer hatte, wir sind so das kleine Dorf und die ganzen Volleyball-Hochburgen, die drumherum liegen, da fährt man halt immer als Außenseiter hin, was es irgendwie sehr einfach macht, dort zu spielen. Ja, und dann war Regionalliga. Regionalliga war am Anfang gestartet. Jedes Jahr, also wir haben im Dorf so eine kleine Dorfkneipe, Spase. Und Spase, das war der Wirt, der hat halt abends nach dem Training am Freitagabend, wir haben ja dienstags und freitags trainiert, also zweimal die Woche, das haben wir auch bis zur zweiten Liga durchgezogen. Wir haben zweimal die Woche trainiert und danach ging es halt noch zu Spase, wo man dann irgendwie Currywurst Pommes gedartet hat und der hatte dann so eine Jukebox zum Geld einwerfen und CDs auswechseln. Und da war dann halt nach dem Training Freitagabends mit der ganzen Mannschaft zusammengesessen. Das war so dieses richtige Teamgefühl. Und Regionalliga, da haben wir dann unter anderem auch gegen Vechelde gespielt. Das ist so ein, ich sag jetzt mal, Vorort von Braunschweig. Wahrscheinlich würden die sich eher als Peiner identifizieren, aber irgendwo da in der Ecke. Und Vechelde hat sich dann wiederum auch nach dieser Regionalliga-Saison aufgelöst, die wir als Vizemeister beendet haben. Und da hatten wir dann das Glück, dass wir auch dort wieder Spieler zu uns bekommen konnten. Wir hatten mit Martin einen Zuspieler, der sicherlich auch einiges an Spielern, er war sehr, sehr gut vernetzt, er hat einen sehr, sehr guten Namen in Niedersachsen gehabt, was das Zuspiel angeht. Und ich glaube, viele Spieler hätten Bock gehabt, auch mit ihm zusammenzuspielen. Und das ist natürlich jemand, der dann auch zieht, so vom Großen und Ganzen. Wir hatten damals in der Regionalliga so einen Zuschauerschnitt von 300 bis 400 Zuschauern. Was, denke ich, für die damalige Zeit in der Regionalliga schon sehr, sehr gut gewesen ist. Also ich denke, es gibt ja auch so Auswertung Faktor 2 zum Zweitplatzierten. Also der Zweitplatzierte hatte irgendwas um die 150 bis 200 und wir hatten immer regelmäßig Faktor 2 dazu im Schnitt. Und da ist dann das erste Mal das Fernsehen auf Alex aufmerksam geworden, weil wir nämlich dann in der Regionalliga gestartet sind mit diesen drei Brüderpaaren, also Familie Alborn mit zwei Brüdern, wo dann später noch Hendrik als kleinster Bruder später auch zum Verein dazugestoßen ist. Dann die beiden Wichmann-Brüder, mein Bruder und ich und halt noch ein ganz, ganz großes Team drumherum, die aber alle irgendwo aus der Region kamen. Also auch Steffen Barklage, der jetzt bis zuletzt noch gespielt hat, der aber damals der Jüngste gewesen ist, der hat dabei gesessen. Und diese Gespräche bei Spase waren recht häufig vor der Saison so, dass gesagt wurde, okay, wo wollen wir dieses Jahr hin? Und häufig war es so, ja, schon bitte erstmal nicht absteigen, weil du bist ja jedes Mal neu aufgestiegen, warst immer der Underdog und hast gesagt, naja, erstmal gucken, wo wir sind, wir wissen es nicht genau, wir wollen Hauptsache nicht absteigen. Und mit diesem Hauptsache nicht absteigen hat man dann 1, 2, 3 Spiele gewonnen, dann wurde man auf einmal auch in der Liga ernst genommen. Und dann, ja, dann ging's meistens dann irgendwie immer schon gleich weiter in die nächste Liga, sodass man da selten sich zurücklehnen konnte, sondern es war immer, okay, und jetzt für die nächste Liga. Und wir trainieren immer schon für die nächste Liga. Das war so das Credo von Harald, wenn es im Training weiterging. Dann hat er alle möglichen Sachen gemacht. Er hat so Bilder gehabt, wie wir machen jetzt mal in der ganzen Turnhalle das Licht aus und jeder kriegt eine kleine Kerze in die Hand und es ist dunkel, wenn jeder für sich steht, aber wenn wir alle zusammenstehen, dann wird es richtig hell. Dann hat er vor einem Spiel hat er so ein Messer in so ein Holzbrett mitten aufs Feld gerammt, um einfach zu zeigen, wenn der Gegner am Boden ist, dann immer mit dem Messer noch in die Wunde rein. Und er hat uns da mitgenommen und auch mit diesen Schritten hat er irgendwelche Kästen aufgebaut und alleine ist es schwer, den Kasten hochzukommen, aber wenn alle mit anpacken, dann sieht man, dann kommen wir da hoch. Und so war halt für alle Spieler immer das Thema voller Einsatz in allem, was wir getan haben. Und ja, so ging's dann weiter. Und dann hatten wir in der dritten Liga das Glück, dass dann Patrick Stellfeld auch vom USC gekommen ist, der aus dem Nachbardorf in Burgdorf ursprünglich kommt. Und der dann auch gesagt hat, okay, dritte Liga, das ist ja schon was, zweite Liga muss man noch so weit fahren. Ich komme zurück hier in die Region, fahre nicht mehr jetzt jedes Mal nach Braunschweig. Und ja, dann sind wir im ersten Jahr in der dritten Liga Dritter geworden. Das war schon mal ganz gut. Und ich für meine Seite muss sagen, so von dem, wo ich früher gedacht hätte, dass ich vielleicht mal lande im Volleyball, hätte ich gesagt, okay, Regionalliga vielleicht, aber also dritte Liga war dann schon so das Maß der Dinge. Und bei einer dieser Mannschaftssitzungen war dann Steffen Barklage. Der sagte, nee, ich will mit Alex in die zweite Liga. Und das war so, wo das ganze Team halt gesagt hat, so ja, träum weiter, das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Klasse, wo du hin willst im Vergleich zu dem hier. Und dann sind wir halt 2013, 2014 Meister geworden, mit der ganzen Mannschaft dann im Anschluss irgendwie im Dorfteich baden gegangen, mit der Presse, dann teilweise die Zeitung, die mit zu Auswärtsspielen gefahren ist, einfach um es mal auch erlebt zu haben, wie so Auswärtsfahrten sind. Und ja, das war so der Weg dann in die zweite Liga rein. Und dann hatten wir die ersten zwei Jahre in der zweiten Liga. Waren dann erstmal so davon geprägt, dass wir Fünfter und Vierter geworden sind, also auch recht gut gespielt. Klar gab es dann da auch Teams wie Bocholt, wo man einfach gesagt hat, ja, die haben professionelle Spieler, die kommen von außerhalb, die trainieren vielleicht auch einmal mehr die Woche. Die haben noch ein paar Legionäre dabei. Aber wir versuchen es trotzdem.
Wie oft habt ihr trainiert?
Zweimal die Woche.
Ah, auch nicht wirklich viel.
Aber sehr gut trainiert. Wir hatten. Okay. ich hatte eine Saison, es wurde auch immer natürlich statistisch bewertet, wer war viel da. Ich hatte eine Saison mit 100% Trainingsbeteiligung zusammen mit Marc Prinzhorn. Also es war halt, alle haben mitgezogen. Es hat bei zweimal die Woche Training hat sich keiner zurückgelehnt und hat gesagt, ah komm, zweimal reicht, einmal lasse ich das Team sozusagen im Stich. Und das hat sich später verändert, als dann mehr junge Spieler sozusagen in die Mannschaft dazugekommen ist, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mehr individual trainiert hat, wo wir dann auch zwei Trainer haben, die durch ihre Fortbildung in der Lizenz noch mal ein bisschen mehr Individualsachen geübt haben. Aber ansonsten haben wir einfach ganz, ganz viel. Wir haben in Alex in der Halle trainiert, da würdest du einen Schuhkarton sozusagen. Also ist der Ball halt regelmäßig an der Decke gelandet. Ne? Die neuesten Regeln wären uns da nicht zugute gekommen, die neuesten Regeländerungen oder geplanten Regeländerungen. Und das war ja, wir flach spielen, hoch gewinnen. Das war so das Motto in der Turnhalle. Und das war auch das, was wir eigentlich immer als großen Heimvorteil hatten, dass unsere Hallen halt nie richtig hoch waren.
Ja. Habt ihr dann Athletik dann noch separat gemacht oder auch in das Training noch integriert?
Ich sag mal so, und Steffen Ahlborn hat sicherlich kein Athletiktraining gemacht. Das hat er aber auch versucht, möglichst im Training außen vor zu lassen. Und der Rest der Mannschaft hat sich weitestgehend versucht, selbst irgendwo ein bisschen fit zu halten mit Krafttraining, mit Übungen. Patrick Stellfeld weiß ich, dass der hatte dann seine Trainingspläne sich alle selber geschrieben, hat da drumherum noch ein bisschen was gemacht. Ich bin selbst ins Fitnessstudio gegangen vor der Uni. Das war halt so, ja, Uni-Zeit ist halt eine geile Zeit, weil du hast irgendwie doch recht viel Freizeit und kannst die dann halt auch freilegen. Und dann habe ich zum Beispiel so Krafttraining und so ein Kram dann eher für mich gemacht, aber halt auch nie professionell, so wie das heute ist. Ich meine, heute habe ich Zugänge über Instagram, YouTube, TikTok etc. pp., wo ich dann teilweise ja auch Leute habe, die sagen, hier professionelles Athletiktraining beispielsweise für Volleyballer sollte so oder so aussehen, die so ein bisschen Wissen teilen. Sowas hatten wir jetzt nicht.
Habt ihr denn auch Spieler, sag ich mal, verloren durch die ganzen Aufstiege? Ich meine, es gibt ja dann immer welche, die sagen, ja, es ist mir jetzt dann doch eine Nummer zu groß, zweite Liga, wo man dann auch wirklich viel reisen muss und sowas. Sind da welche auf der Strecke geblieben auch?
Also Hobbit, Timo Hahn aus Braunschweig damals, der hat da definitiv gesagt, Jungs, ich habe Der hat über den USC da mit den ganzen Nachwuchs und hat auch lange vorher zweite Liga gespielt. Der hat gesagt, ich habe auf die ganzen Fahrten keinen Bock mehr. Das funktioniert nicht. Der eine oder andere sicherlich auch, der dann erkannt hat, so im Laufe der Saison, okay, von der Leistung passt es für mich nicht mehr. Oder ich gehe halt, lege dann eher den Fokus auf die berufliche Weiterbildung, weil ist ja leider auch die Wahrheit, als Volleyballer irgendwie Großgeld verdienen, wird nicht funktionieren. Das ist sich, glaube ich, schon jeder sehr bewusst gewesen, dass da der Fokus für die langfristige Karriere dann irgendwo auch anders liegen muss. Und ja, also deswegen, das war eigentlich immer ein sehr humaner Übergang. Wie gesagt, diese 3-4, wenn es hochkam, 9 Spieler, die über diese Saison integriert werden mussten, das hat immer sehr gut geklappt. Und bei manchen Spielern hat es dann auch nicht geklappt. Also wir haben auch mal einen Hauke Wagner bei uns zwischen den Saisons gehabt, zwischen den beiden Zweitligasaisons, um einfach mal mitzutrainieren, zu gucken, wie es ist und vielleicht passt es ja. Da muss man halt am Ende sagen, da ist natürlich ein Gießen einfach viel professioneller aufgestellt und wenn man sagt, naja, hier kriege ich noch Handgeld, bei uns hat es das halt definitiv nicht gegeben, weil wir gesagt haben, wir wollen hier keinen bezahlten Spieler haben, weil sonst ein Ungleichgewicht reinkommt, sondern wir wollen einfach nur die Leute haben, die richtig Bock haben.
Jetzt habt ihr ein paar Jahre dann doch in der zweiten Liga dann ausgehalten, sage ich mal, ohne jetzt abzusteigen oder so. Ja. Habt ihr denn da auch mal so Richtung erste Liga vielleicht mal geschielt, geträumt, ein paar Gedanken gehabt dazu?
Nein, ich glaube, also dadurch, dass mit Martin und Steffen da auch zwei Spieler sind, die genau wissen, wie der Hase läuft in diesem Sprung in die erste Liga, da brauchst du dann halt, man hat es ja in Gießen auch gesehen, du brauchst da einen wahnsinnigen Staff an der Seite. Du hast finanziell ganz, ganz andere Herausforderungen. Wir als kleiner Dorfverein waren ja wirklich froh, dass wir mit dem, was wir an finanziellen Mitteln hatten, über Sponsoren, wir haben froh, wenn wir die Saison halt in einem Plus beendet haben, wenn es nicht irgendwie ins Minus reinlief, vielleicht noch mit einem kleinen Gewinn sogar über Verkäufe von Essen und Trinken und Zuschauer und so weiter und so fort. Aber für ein Projekt Erste Liga fehlen da einfach die Strukturen oder haben die Strukturen gefehlt. Jetzt wurde ja, was war das, letztes Jahr, mit dem erneuten Aufstieg sozusagen in die zweite Liga. Beim ersten Mal wurde ja schon abgemeldet, weil einfach gesagt wurde, die Anforderungen sind zu hoch, die können wir nicht mehr leisten. Dann haben wir lange in der dritten Liga gespielt. Dann 2015 ja den erneuten Aufstieg in die zweite Liga gemacht. Und mit dem Verkauf sozusagen ja auch der Namensrechte, dann America Unlimited Volleys Alexe, an unseren langjährigen Sponsor Timo Kohlenberg, der uns da unterstützt hat. Und einem sehr guten Saisonstart. Am Anfang der letzten Saison hat man schon drüber gesprochen, zu sagen, okay, mit Daniel Bremmer, der sich da um das Management kümmert und so weiter, na, vielleicht könnte das ja was werden. Was machen wir denn, wenn es in Richtung Playoffs geht und so weiter und so fort? Da hatten wir dann Budget, wir hatten Spieler, aber es waren halt externe Spieler, ja, einfach Profis in dem Sinne, die dann vielleicht auch nicht mehr so ganz dieses Thema Dorf-DNA hatten. Es ist ja auch, Zuschauerzahlen sind runtergegangen, natürlich deutlich runtergegangen, weil es ja auch ein wahnsinniger Aufwand ist. Ich hatte ja geschrieben, dieses Thema, da hinzukommen, ist gar nicht so schwer gewesen, weil du warst so auf einer Journey, du hast dich jedes Mal neu gepusht, du hast jedes Mal das Thema, okay, geil, ich laufe vor, wieder 300 Zuschauer mehr auf. Wir haben Derbys in der Halle gespielt, die für 700 Zuschauer ausgelegt ist. Da waren sicherlich, ich sag vorsichtig, 1000 Zuschauer da, ist der Deckel abgeflogen in der Halle. Es war einfach geil und auch alle Teams, die da waren, haben gesagt, geile Stimmung hier. Und aber dieser Hype lässt irgendwann nach, wenn die eigenen Spieler, die aus dem Dorf kommen, die diese Dorf-DNA mit sich bringen, die da groß geworden sind, die Mannschaft verlassen, vielleicht neue Spieler hinzukommen, die dann irgendwann auch nicht mehr mit den Zuschauern nach dem Spiel zusammenstehen, dann noch ein Bier trinken, sondern dann eher für sich duschen gehen, nach Hause fahren, und sagen, ich sehe das Ganze hier professioneller vielleicht an oder ich habe halt nicht diese Verbundenheit mit dem Verein selber. Und Thema Erste Liga, wie gesagt, also rein von den Strukturen hätte man überlegen können, wenn die letzte Saison jetzt nochmal anders gelaufen wäre, aber dafür brauchst du nochmal neue Sponsoren und dann hast du natürlich in einem Ballungsgebiet mit Fußball Hannover 96 in Hannover. Dann ist unser direkte Nachbarstadt ist Burgdorf, wo die Recken auch erste Handball-Bundesliga spielen. Da ist es natürlich dann schon schwer zu sagen, okay, entweder finde ich einen Mäzen, der in irgendeiner Art und Weise so viel Geld da reinsteckt oder sagt, ich will das so weit nach vorne bringen, dass das funktioniert. Oder man muss halt ganz, ganz viele kleine haben. Und für dieses Thema ganz, ganz viele kleine Sponsoren brauchst du dann halt eine Sponsoren wirklich professionelles Sponsorenteam, die sich darum kümmern, die diese ganze Orga drumherum machen, die da Events für gestalten und so weiter und so fort.
An der Stelle noch eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar wirst du ja wahrscheinlich wissen, dass die Frauen-Bundesliga quasi vorbei ist. Herzlichen Glückwunsch noch an den VfB Suhl, Lotto Thüringen, aber bei den Herren ja noch lange nicht. Da sind noch ein paar Spiele, stehen da aus und wie ihr wisst, wahrscheinlich wird das Ganze bei Dein übertragen. Beim Livestreaming-Anbieter und die haben gerade eine Aktion, für 15 Euro kannst du da gerade dir einen Monat sichern, also ja etwas günstiger als sonst, 19,50 Euro und ja, wenn du das da noch Interesse hast, die Finalserie auf jeden Fall zu verfolgen, dann kannst du das gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung tun, da unterstützt du mich, wenn du da ein Abo abschließt oder auch nur einen Monat dir buchst, dann supportest du mich und hast da auf jeden Fall ja, glaube ich, da keine schlechte Entscheidung getroffen, dir die Finalserie der Männer jetzt noch anzuschauen. Und ja, würde mich freuen, wenn das für dich in Erwägung kommt, wenn du das in Erwägung ziehst. Und ja, vielen Dank dir. Auf jeden Fall geht es jetzt auch schon wieder weiter. Ja, dann kommen wir doch mal zum Kern, weshalb ich dich eingeladen habe. Das war ja schon durchaus überraschend für die Volleyball-Öffentlichkeit oder wahrscheinlich auch bei euch im lokalen Umkreis, dass die Mannschaft abgemeldet wird nach zig Jahren in der zweiten Liga. Durchaus überraschend, weil ich meine, vielen ist klar, dass es natürlich auch mit Kosten verbunden ist, ein Zweitligabetrieb, aber jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel im Erstligabetrieb. Da konnte man sich das immer relativ schnell erschließen, dass es dann irgendwann, wenn kein Geld da ist, runtergehen muss. Aber zweite Liga ist jetzt nicht so häufig, dass dann Mannschaften abmelden. Ist da diese finanzielle der einzige Grund gewesen und ja, warum eigentlich? Ich meine, wie gesagt, so hoch ist der Etat ja behaupte ich nie gewesen oder nicht gewesen, kannst ja mal einen Einblick geben. Und warum dann auf einmal hat es dann nicht mehr finanziell hingehauen?
Also finanziell kann ich wenig bis gar nichts dazu sagen, weil ich selbst primär als Sponsor tätig gewesen bin. Da müsste man dann eher tatsächlich im Verein vorsprechen. Das, was ich weiß, ist, dass man mit einem Minus von roundabout 10.000, 15.000 Euro so in den Dreh aus der Saison rausgegangen ist. Ja, genau. Also klar, dann werden erstmal Sachen angeschafft, wo man sagt, zur Professionalisierung wie eine Ballmaschine aus aus den USA, whatever. Also was man halt so zum Trainieren braucht, wird halt angeschafft. Spieler haben Gehälter bekommen, was vorher ja auch noch so nicht der Fall gewesen ist. Das kostet alles Geld. Das Drumherum, Fahrten und so weiter und so fort, wird halt auch nicht viel günstiger. Früher war Verpflegung bei uns, also wir sind auch losgelaufen und haben auf unsere Kosten 6er-Kiste Havanna gekauft zur Auswärtsfahrt. Auch das hat sich verändert, so im Großen und Ganzen. Und es ist halt, ja, immer so die Frage, Was kann man sich dann am Ende auch leisten? Und das war, die Frage wäre jetzt gewesen, in der neuen Saison dann, schnallt man den Gürtel deutlich enger? Dann haben teilweise Spieler eben auch gesagt, die lange dabei gewesen, noch nicht so lange dabei gewesen sind, gesagt, naja, ich orientiere mich eben auch um, in eine andere Richtung, anderen Verein, beruflich neu ausrichten, einfach Volleyball-Karriere beenden. Und das Trainerteam hat meines Wissens nach eben auch gesagt, wir kriegen es in der nächsten Saison nicht hin, so zusammen zu bleiben. Und dann waren es halt so viele, glaube ich, kleine verschiedene Baustellen, die da zusammengekommen wären, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Jetzt haben wir natürlich im Dorf gerade wieder eine, sag ich mal, positive Neuigkeit. Unsere Damen sind Richtung Oberliga aufgestiegen und da ist es dann wieder so, dass es dann deutlich regionaler, das Team, sodass man da jetzt sagen kann, okay, vielleicht hat man da in Zukunft auch wieder einfach eine neue Geschichte, die man schreiben kann, weil auch der Unterbau an jungen Mädchen, die bei uns noch Volleyball spielen, halt sehr, sehr gut ist, sodass man da dann halt auch sagen kann, okay, vielleicht legt man da den Fokus dann in der Zukunft mehr drauf.
Jetzt hat es dann auch nicht mal mehr für dritte Liga gereicht. Hat das auch ausschließlich dann eben diese finanziellen Gründe oder sagst du, oder aus deiner Sicht, dass es eben diese vielen Faktoren waren, die das
sind, ich denke, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, multifaktoriell. Also das spielt alles damit zusammen, wenn ich am Ende auch kein schlagkräftiges Team für eine dritte Liga oder auch kein komplettes Trainerteam für eine dritte Liga, wo es ja auch um Lizenzen und so weiter geht, zusammenbekomme und es in die Richtung laufen kann, dass es finanziell für den Verein in ein Ungleichgewicht rutscht, dann funktioniert es halt nicht.
Weißt du denn, warum nie eine Spielbetriebs GmbH gegründet wurde, um da so ein bisschen ja, Professionalität da reinzubringen? Gab es da vielleicht einfach keine Personen, die das in Angriff nehmen wollten oder woran lag das?
Denk primär tatsächlich genau das, also dass wir gesagt haben, also es gab immer ein, zwei Leute, auf denen die viel getragen haben, plus ein Team an ganz vielen Ehrenamtlichen, die viel drumherum gemacht haben. Und dieser Schritt, es so professionell aufzustellen, stand sicherlich auch mal im Raum, wurde dann aber nie weiter verfolgt.
Okay, schade. Und das vielleicht, ist man dann auf die Sponsoren zugegangen und hat gemeint, hier ist finanziell ein bisschen schwierig, wollt ihr da aufstocken? Ich meine, du bist ja Sponsor. Kam da jemand auf dich zu, um das Engagement zu erhöhen?
Na, von der Seite, ich wurde primär drüber informiert. Ich hatte es vorher schon dadurch, dass ich mit Martin und Steffen, die auch noch sehr aktiv im Verein bin, sehr, sehr eng bin, wusste ich schon vorher, was oder in welche Richtung es geht. Hatte jetzt aber oder weiß nicht, ob da jetzt in die Richtung noch was kam, weil wenn du weißt, dass du am nächsten Jahr oder im nächsten Jahr vielleicht vor der Herausforderung stehst, dass du kein Trainerteam hast, dass du keine schlagkräftige Mannschaft hast, wie fair ist es dann noch einem Sponsoren zu begegnen und zu sagen, ey, wir brauchen einfach noch mehr Geld? Wo soll es dann hingehen? Also wenn wir, du brauchst ja auch die Leute, du kannst ja auf eine Mannschaft zugehen und sagen, ey, wenn ihr zweite Liga spielen wollt, dann müsst ihr das, das, das und das leisten. Ihr als Mannschaft. Weil so ist unsere DNA. Und wenn die Spieler dann aber sagen, na, das passt nicht oder halt nicht genug Leute finden, die dann sagen, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, ich bin bereit, diese Aufgabe auch zu übernehmen, dann ist halt so, dass wir da keine so professionelle Struktur im Verein haben, die sagen, wir kümmern uns um das alles, wir nehmen alles ab. Also das, was ein Sascha Kutschera in Hildesheim aufgebaut hat und Andreas Balburg in Lüneburg aufgebaut hat, das ist ja nicht nur die alleine, sondern es steht ja ein riesengroßes Team auch dahinter. Und das fehlt in so einem kleinen Dorfverein. Mhm.
Ja, hat man das verpasst, da die richtigen Leute vielleicht anzusprechen und mit an Bord zu holen, die das dann, dass das so mehr auf mehrere Schultern verteilt wird vielleicht?
Sicherlich immer mal wieder versucht. Mhm. Manchmal auch schwierig vielleicht, ja. Dadurch, dass es halt immer alles selbst über die Mannschaft verwaltet wurde, war halt nie der Bedarf groß da, sondern das ist dann eher halt später sozusagen gekommen. Also dann, da auch ihm möchte ich keinen Vorwurf machen, auch Daniel Bremmer, der im letzten Jahr halt gesagt hat, hey, setz mir die Kappe auf und übernehme Verantwortung für den Verein. Der ist dann halt im Laufe der Saison auch Papa geworden, ist halt weggezogen, hat halt auch ganz andere, auf einmal seinen ganzen Lebensmittelpunkt ganz woanders, wo ich es glaube, wahnsinnig schwierig finde, da dann noch viel reinzustecken sozusagen für den Verein. Und um sowas, so eine Aufgabe zu übernehmen, ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass du halt lokal vor Ort bist, dass du gut vernetzt bist vor Ort in die Richtung.
Okay.
Und ich selbst kann ja auch sagen, ich habe halt mit meiner Selbstständigkeit gesagt, ey, ich kann nicht nebenbei irgendwie jetzt noch, ich wurde auch mal gefragt, Georg, kannst du vielleicht die ganze Sponsorenarbeit oder mit unterstützen? Wo ich gesagt habe, nee, ich schaff's einfach zeitlich nicht. Ich engagiere mich jetzt aktuell noch sozial beim Roundtable in Deutschland, wo wir so Hands-on-Projekte machen, wo ich meine Zeit gerne opfere oder für einbringe sozusagen. Das wird mit 40 enden, aber die 3 Jahre möchte ich da auf jeden Fall halt auch durchziehen. Und ja, dann passt es halt nicht zeitlich auch. Ne?
Weißt du denn, wann die Mannschaft informiert wurde oder wann wurdest du informiert? War ein bisschen früher wahrscheinlich als dann die Öffentlichkeit.
Am Wochenende, bevor der Pressebericht dann auch rausging.
Okay. War das denn nicht absehbar vorher, dass es da finanziell in anscheinend eine Schieflage gerät? Deswegen frage ich, ob man dann eben vielleicht Sponsoren früh genug hätte ansprechen können, um da das abzuwenden. Hört sich so ein bisschen an, dass man sich da finanziell ein bisschen übernommen hat und das relativ spät gemerkt hat und dann es dazu gekommen ist, dass man eben abmelden musste. Relativ spät, kann das sein?
Das hört sich so an. Also ich, wie gesagt, ich kann zu den Finanzen selber, habe ich weder Einblicke, noch kann ich dir da genaueres sagen. Mhm. Aus Sicht des, jetzt in meiner Rolle als Sponsor kann ich sagen, ja, es hört sich so an, dass dieses Defizit halt am Ende, ja, verkalkuliert wurde. Ich weiß es nicht, vielleicht mit mehr Einnahmen gerechnet wurde über den laufenden Spielbetrieb. Kann ich dir nicht sagen. Deswegen, das sind leider eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Okay. Jetzt hatte ich gestern ja zufällig einen Livestream auf Twitch und da hat sich wohl ein Spieler von euch auch im Chat gemeldet, hat da gefragt, was ich da von der Abmeldung halte. Und der hat dann, ich weiß nicht, um wen es ging, also es ist ja hinter einem Nicknamen quasi, hat dann gemeint, die Mannschaft war auf jeden Fall sehr geschockt auch. Klar, ist ja auch kein Wunder. Aber dass es gar nicht so schwer gewesen wäre, das abzuwenden. Kannst du da aus deiner Sicht irgendwie in die Richtung oder was sagen?
Ja, also wenn das aus Sicht der Mannschaft oder einzelner Spieler aus der Mannschaft nicht so schwer gewesen wäre, dann hätte die Mannschaft, so wie ich unseren Vorstand, sowohl der Volleyballsparte als auch des Vereins einschätze, das gerne weiterhin unterstützt.
Okay.
Das ist für die sind da, das ist mit Steffen und Martin, die sind ja genau, die zählen ja genau zu diesen Brüderpaaren, die diesen Verein mit aufgebaut haben, wo der Vater wahnsinnig immer noch quasi der Volleyballprofessor in Alex ist und Jugendmannschaften unterrichtet. Also das fällt denen nicht leicht, diese Mannschaft so abzumelden. Die Mannschaft wurde meines Wissens nach schon deutlich früher informiert, dass es dort angesprochen wurde. Aber wenn man dann von Seiten anscheinend der Spieler, sage ich jetzt einfach mal so, kein Lösungskonzept aufbringt, das in irgendeiner Art und Weise für einen Vorstand dann am Ende auch tragbar ist, ist es ja nur sinnvoll zu sagen, wir müssen dann den Spielbetrieb so abmelden. Oder die Mannschaft dann abmelden.
Mhm. Ja, ist dann die Frage, wie der Vorstand das kommuniziert hat, ob es da überhaupt noch eine Möglichkeit gegeben hätte und die Mannschaft das vielleicht dann aktiv, sage ich mal, nicht unterstützt hat oder einfach nicht selbst drauf gekommen ist, da noch irgendwie entgegenzuwirken, weiß man wohl leider nicht. Jetzt hast du auch in deinem LinkedIn-Post auch einen anderen Aspekt noch mit reingebracht, dass man quasi eigentlich, um in der Liga zu bestehen, Zukäufe machen muss an Spielern, um ja irgendwie da noch mitzuhalten und das so verpasst wurde, wohl in der Jugend Leute hochzuziehen, um dann aus den eigenen Reihen quasi Mannschaft aufzufüllen. Stimmt das?
Anders. Ich glaube, dass um auf diesem Level zu bestehen, du als kleiner Dorfverein, der ihr sich es vielleicht vom Budget her auch nicht leisten kann, Spieler auf diesem Level zu kaufen, um da mitzuhalten oder oben mitzuspielen, brauchst du eine so starke Jugendarbeit, aus der du nach und nach Talente hochziehen kannst, die auch das Potenzial für die zweite Liga haben. Das bedeutet, im besten Fall hast du ja noch mal mindestens eine Regionalligamannschaft oder, so wie es auch lange dann doch stattgefunden hat, dass Spieler zum Beispiel den Weg über den GFL Hannover dann zu uns gefunden haben, die gesagt haben, okay, ich bin da in der Regionalligamannschaft, fester Fuß und wechsle dann später. Aber es ist halt, auch da ist dann nicht die Verbundenheit zu dem Verein da. Und das vielleicht Potenzial an jungen Spielern ist dann überschaubar. Ich weiß es nicht in der Jugendarbeit, also die meisten Vereine klagen ja drüber, dass es ihnen eher schwerfällt, Jugendliche für den Sport zu begeistern. Das ist noch so ein anderes Thema. Ich finde das Projekt zum Beispiel, was Alba Berlin beim Basketball in Berlin macht, wahnsinnig cool, in die Schulen reinzugehen, die dort direkt abzuholen, über Sportangebote zu schaffen. So haben wir es in Alex auch versucht, dass wir Sportkurse am Gymnasium zum Beispiel gehalten haben. Ja, und dann, wenn es dir halt oder wenn es nicht gelingt, diese Struktur auch unten drunter noch aufzubauen, weil auch dafür braucht es ja wieder Leute, die das vorantreiben, vernünftige Trainer, die das vorantreiben, Budgets, die dafür da sind, Sponsoren, die das Ganze unterstützen, da musst du halt irgendwann den Weg geben und sagen, okay, da muss ich extern dieses Niveau einkaufen und das ist dann halt teuer. Das geht halt nicht mehr mit einem Low-Budget-Budget, wie man es vorher in den Jahren gefahren hat.
Was passiert denn jetzt mit dem Verein? Hast du da Einblick?
Verein geht's gut. Also wir haben weiterhin eine gute Jugendarbeit. Die wird auch weiterhin existieren. Mhm. Wir haben weiterhin Damenteams. Die werden auch weiterhin existieren. Es gibt Herrenteams. Die Frage ist halt, ob wir auf absehbare Zeit wieder in diesen oberen Ligen mitspielen können.
Ja. Ist die Frage, will man das? Weißt du das? Hast du schon was gehört, dass man da wieder angreifen will?
Dafür müsste man junge Spieler fragen, die Frage haben, ob die bereit sind und Bock darauf haben, das zu machen, was wir damals gemacht haben. Weil das bedeutet ja für uns zum Beispiel auch, dass ich sag mal, die Wahl eines Studienplatzes vielleicht deutlich eingeschränkter gewesen ist, als meine Eltern es sich vielleicht gewünscht hätten, als ich mir überlegt habe, wo ich mich mal fürs Studium bewerbe. Und dass man halt auch bereit sein muss, die Wochenenden oder auch einen Freitagabend halt nicht irgendwo anders zu verbringen, sondern halt in der Turnhalle zu verbringen. Oder am Wochenende haben wir uns getroffen und halt Banden gebaut. Also wir sind in eine Schreinerei gefahren, haben ein bisschen Holz bekommen und haben uns dann halt die ganzen Banden für diese ganze Bandengedöns um die Felder rum halt selbst gebaut. Da muss man halt Bock zu haben. So, und das ist, glaube ich, eine Typfrage dann weitestgehend auch.
Okay. Und das habt ihr dann aus euch heraus gemacht, die Idee? Oder gab es da irgendwie so ein Zugpferd, der Trainer vielleicht, der dann gesagt hat, ey, Jungs, ist ja ganz spannend, wie du es auch formulierst, sage ich mal, dass die ganzen Ziele oder dass ein Ziel von der Mannschaft herauskommen muss und wohl, ja, du verstehst, nicht der Vorstand oder der Trainer das vorgeben kann, weil es ja nicht wirklich zu was führt, würde ich mal sagen.
Ja, nee, also das ist eine Sache, Harald hat damals, als er uns trainiert hat, noch voll gearbeitet, der ist quer durch Europa geflogen. Ich sage immer, er hat Waschmaschinen verkauft. Also Ingenieur sozusagen. Quer durch Europa geflogen, ist trotzdem aber am Dienstagabend direkt aus dem Flieger in die Halle gekommen. Also er hat das vorgelebt, was es bedeutet, Einsatz zu zeigen. Er hat Trainervergütung, die er bekommen hat, hat er an den Verein zurückgespendet. Also das sind so Sachen, wo du sagst, das wird ja halt vorgelebt. Und ich glaube, viele von den Spielern, die das erlebt haben, wollten dann dem Verein selber auch irgendwie was zurückgeben in dem Sinne. So diese Frage, bevor ich frage, was der Verein für mich tun kann, frag dich erstmal, was du für den Verein tun kannst. Dann war immer klar das Commitment, wie in einem Unternehmen im Prinzip auch, so nach dem Thema KPIs. Also, hey, Georg, Hand aufs Herz, wie viel Trainingsbeteiligung willst du haben? Also, wenn ich sage 100%, dann ist mein Ziel halt 100% zu schaffen. Oder ne, wo willst du am Ende der Saison stehen und was willst du dafür tun? Das war immer so eine klassische Frage. Und dann wurde halt aufgeschrieben, dann wurde das notiert und dann konnte man daran auch gemessen werden am Ende des Jahres. Und ja, dann war halt die Frage, ne, wollt ihr in der zweite Liga? Dann brauchen wir Banden. So, Banden gibt's zu kaufen, kosten x-tausend Euro pro Bande. Ja, oder wir fahren bei meinem Bruder jetzt in die Schreinerei und bauen die da selber am Wochenende. Wer hat Zeit und Bock? Ja, dann haben wir halt Banden gebaut. Also das war halt, ja. Das war ja so der Zusammenhalt.
Schöne Geschichte auf jeden Fall. Jetzt habe ich dich auch natürlich eingeladen, um ja vielleicht anderen Zweitligisten oder ambitionierten Vereinen da so ein bisschen zu helfen, dass die vielleicht nicht dieselben Fehler machen. Was würdest du denen denn raten, damit das auf keinen Fall passiert, dass man da vor vollendete Tatsachen dann steht und dann abmelden muss? Kannst du da so ein paar Tipps einfach geben? Musst dir gar nicht auf Alex irgendwie beschränkt sein, sondern generell aus deiner Erfahrung einfach.
Also aus der Sicht des, wenn ich es rein mal vom Finanziellen auch betrachte, möglichst viele verschiedene Sponsoren zu haben, dass man nicht abhängig ist von einem Großen. Das erlebt man ja auch häufig, dass ein großer Sponsor sagt, du, bei uns ist die Kasse knapp oder ich habe das Interesse verloren oder meine Wirkung ist nicht mehr so groß auf den Verein, wie ich es mir erhofft habe oder whatever, sondern dass man da eher viele Sponsoren hat, möglichst wahrscheinlich dann auch regionale, die eine Verbundenheit da haben, die das Ganze dann mitfinanzieren können. Dass man es aber auch so professionell aufstellt, dass man sagt, man hat wirklich Verantwortliche dafür, sei es Ehrenamtliche, sei es beim Handball in Burgdorf zum Beispiel, weiß ich, dass da halt Rentner sozusagen, wenn die in den Ruhestand gehen, dann haben die Möglichkeit, da als Minijobber quasi den Verein zu unterstützen. Dass man da vielleicht so in die Richtung geht und sagt, vielleicht auch einen Ansatz zu sagen, um noch mal ein paar mehr helfende Hände, weil die haben häufig, haben die ja nun mal Zeit, die sind es gewohnt anzupacken oder haben Bock, irgendwie was zu unterstützen, sich einzubringen und dann eben auch da nah dran zu sein. Das ist sich da halt ein wirkliches Team aufzubauen. In Alexe war so der Versuch, zum Beispiel auch über einen Förderkreis zu kommen, zu sagen, okay, der Förderkreis unterstützt, aber der Förderkreis hat nicht primär nur die Aufgabe, die erste Herren zu unterstützen, sondern den Gesamtverein. Also sprich vor allem auch die Jugendarbeit, Jugendteams, dass die Fahrten bezahlt bekommen, wenn es irgendwo hingeht, dass da die Eltern entlastet werden, finanziell natürlich auch. So. Und dann auch sowas wie das Management, da brauchst du halt, klar, brauchst du einen, der die Idee hat, der vorweggeht und andere mitzieht, aber du brauchst halt auch immer ganz viele Leute im Hintergrund, die genau wissen, okay, was müssen sie machen. Professionelle Strukturen, du hast es vorhin schon gesagt, vielleicht eine Spielbetriebs GmbH zu gründen, in die Richtung gehend, das macht ja durchaus Sinn.
Okay, auf jeden Fall einiges dabei, auf jeden Fall. Das mit den Rentnern, das habe ich so auch noch nie gehört. Das klingt auf jeden Fall spannend.
Ich bin als Sponsor auch bei den Recken da tätig und habe es darüber mitbekommen, weil ich mich mit einem unterhalten hatte. Und der sagt, ja, ich fahre halt zu den Trainings hin, bereite im Training ein bisschen was vor. Vor den Spieltagen bauen wir die Halle halt auf und solche Sachen. Ne? Also bei uns zum Beispiel in Alex war es so, wir haben uns immer um 13 Uhr zum Nudelessen getroffen. Dann sind wir um 16 Uhr in die Halle, haben die komplette Halle aufgebaut, haben dann das Spiel gespielt, haben danach die komplette Halle wieder abgebaut und sind dann erst meistens so gegen 12 oder 1 aus der Halle raus und dann noch zur Party gefahren. Das in anderen Vereinen, ne, Thema Professionalisierung, wird sowas halt von einem Staff drumherum gemacht. Aufbau, Abbau und die Spieler haben eher den Fokus auf das Spielen. Und so waren wir halt nie, sondern bei uns war immer alles quasi handmade.
Klingt auf jeden Fall sehr cool und auch nach einer geilen Zeit da, was so das Mannschaftsgefüge betrifft. Und ja, danke dir auf jeden Fall für den Einblick, für die ganze Historie und auch ja, aus deiner Sicht, wie du da den Abstieg quasi erlebt hast. Ja, ich komme tatsächlich schon zur letzten Frage. Und zwar stelle ich ja jedem Gast die Frage, bei welchem Gast er oder sie denn in den Podcast reinhören würde. Hast du dir da was überlegt? Wer fällt dir da ein?
Ich musste erstmal lange durchscrollen, um zu gucken, was ich noch alles an Folgen nachhören muss.
Es wird nicht einfacher tatsächlich.
Und na, das stimmt. Ich setze mich gleich mal aufs Rennrad, dann habe ich mal ein, zwei Stunden Zeit, die zu nutzen. Und zwar die Carla Borger, weil ich finde die auch mit ihrem Werdegang, aber auch mit ihrem Engagement bei Athleten.ev, finde ich super interessant, da ein paar Insights zu haben, sowohl Beach als auch Halle. Denke ich, da kann sie doch einiges liefern.
Unbedingt, tatsächlich auch auf meiner Merkliste. Kam noch irgendwie noch nicht dazu, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Lieber Georg, vielen, vielen Dank dir für die Zeit, für die Einblicke. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft, auch mit deiner Selbstständigkeit. Und vielleicht sieht oder hört man sich nochmal irgendwo im Rahmen vom Volleyball, wer weiß. Ja, mach's gut auf jeden Fall.
Sehr gerne.